Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock.
Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Und es ist Zeit, um einmal mehr in dieser Woche 3, die uns bevorsteht, mit Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz zu sprechen. Bernhard, freue mich einmal mehr, dass du auch in mutmaßlich nicht ganz so leichten Cardinals Zeiten dich in der Leitung befindest.
Servus, ja, ich freue mich auch.
Wollen wir drüber reden, was sich da am gestrigen Sonntag zugetragen hat in Arizona?
Lass drüber reden.
Dann erzähl mal ganz kurz, wir kommen gleich im Detail dazu, aber nach einem Tag oder einer Nacht drüber schlafen, wie ist so die Gemütslage aktuell in Cardinals Land?
Ja, schwer. Also wir haben ja letzte Woche geredet und da habe ich auch eben erzählt, dass wir uns eigentlich gefühlt hätten, als hätten wir das Spiel für uns entscheiden können, aber vari heti dati, im Endeffekt. Und diese Woche war es halt einfach noch stärker, dieses Gefühl, dieses, wir haben es halt einfach, ich meine, wenn man 20-0, 28-7 führt, dann darf das halt einfach nicht passieren. Es ist aber passiert und ja, dementsprechend, ich meine, es ist noch früh in der Saison, deshalb hat es sich in Grenzen gehalten, die Frustration, aber vor allem nach dem Spiel hat einfach jeder gewusst, dass das jetzt gerade nicht optimal war und dass natürlich jeder seinen Beitrag dazu getragen hat, manche mehr, manche weniger, dass es dann so weit gekommen ist. Aber ja, nicht optimal.
Lass uns im Detail darüber sprechen, nicht aber ohne den Hörerinnen und Hörern einmal mehr die Struktur dieser und auch der kommenden Folgen von Win Today Football O'Clock zu erklären. Erst sind die Arizona Cardinals dran, dann gibt's ein Thema der Woche, wo wir per Deep Dive versuchen, Wissen zu vermitteln. Heute geht's um den Final Walkthrough und ganz am Ende widmen wir uns dann noch den wichtigsten Themen rund um die NFL. Entsprechend geht's jetzt los mit den Arizona Cardinals.
Die Arizona Cardinals.
Bevor wir zu dem kommen, was dann tatsächlich auch am Spielfeld passiert ist, Jonathan Gannon hat es während der Woche eingefordert, dass das Publikum laut sein soll, lautstark unterstützen soll und der Home Opener für die 32 Teams in der NFL immer was ganz Besonderes. Wie war so die Stimmung, was war so die Erwartungshaltung vor dem Home-Opener im Wissen, restlos ausverkauftes Haus?
Ja, ich meine, so ist es natürlich immer speziell. Bei uns, bei den Heimspielen, ist es normalerweise so, dass wir auch relativ viele Auswärtsfans haben oder Fans vom anderen Team. Aber dieses Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, war einfach packed und es war laut und man hat das wirklich gespürt und gefühlt. Immer wenn irgendein Big Play von uns war, war es halt einfach sehr, sehr laut und die Fans haben sich natürlich auch gefreut, so wie wir performt haben. Aber umso länger das Spiel dann gegangen ist, umso lauter wurden halt dann die anderen Fans. Aber ja, solche Situationen sind immer ganz speziell eigentlich so und man will natürlich auch als Team versuchen, eben den Fans was zurückzugeben und ein gutes Outing einfach zu haben, was zum Teil geklappt hat, aber halt nicht ganz leider, ja.
Wenn NFL-Spiele oder wenn nach NFL-Spielen nur nach Halbzeit 1 abgerechnet werden würde, und nur diese Scores zählen, dann wären die Cardinals 2-0. Es gibt in NFL-Spielen aber leider Gottes eine Halbzeit Nummer 2. Und sowohl gegen Washington als auch gegen die New York Giants hat man sich die Butter vom Brot nehmen lassen. Wie frustrierend ist das aus Cardinals Sicht, dass man eben noch nicht dieses 60-Minuten-Spiel spielen kann?
Ja, sehr. Vor allem, wenn man eben so dominant startet und dann einfach nicht schafft, die Luft komplett rauszunehmen. Ich meine, wir wissen natürlich, dass wir immer noch ein Team sind, was zusammenwachsen muss und natürlich, dass es irgendwelche Growing Pains im Weg dieser Saison jetzt geben wird. Aber dass man halt solche Sachen, dass man da den Sack einfach nicht zumachen kann, das ist halt einfach nicht okay. Und das sollte halt einfach nicht passieren, egal ob man ein Team ist mit neuen Coaching-Staff und neuen Spielern oder nicht. Deshalb, das war der frustrierende Part daran, dass wir einfach so gut gespielt haben in der ersten Halbzeit, aber dann einfach den Sack nicht zumachen konnten. Und ja, das tut natürlich weh, aber im Endeffekt wissen wir halt auch leider, dass es halt an uns liegt und keinem anderen. Was auf der einen Seite gut ist, weil wir können es ändern. Aber ja, eben auf der anderen Seite tut es halt einfach weh, weil man weiß, dass man halt dran schuld ist.
Was mich immer relativ spannend ist, ist, wenn man auf die Lines blickt, und mittlerweile sind die bei jedem Spiel hinzugefügt und generell spannend, wie omnipräsent Sportsbooks mittlerweile auch bei der NFL-Berichterstattung sind. Ich glaube, gestern bei der Red Zone war permanent DraftKings-Logo gefühlt drauf auf der Sendung. Die Line deswegen spannend, weil die Giants ein 4-Punkte-Favorit waren bei diesem Spiel in Arizona. Und das, obwohl sie in Woche 1 eine 40-0-Klatsche kassiert hatten gegen die Dallas Cowboys. Inwieweit spielt sowas auch eine Rolle, wen Vegas favorisiert? Spricht man da im Vorfeld drüber? Ist man sich der Tatsache bewusst oder ist das euch Spielern völlig egal?
Kann ich nur von mir persönlich sagen, also ich habe jetzt nicht mit irgendwem darüber geredet, aber mir persönlich war das jetzt nicht bewusst. Finde ich eigentlich ziemlich arg, dass ich meine, ja okay, es wird erwartet, dass wir schlecht sind, aber wenn ein Team gerade 40-0 verloren hat, dass es dann trotzdem ein Favorite ist gegen uns. Zwar nur 4 Punkte, aber trotzdem, das ist eigentlich fast schon disrespectful, aber ja, im Endeffekt waren sie dann fast richtig, also fast spot on.
Die Cardinals losgelegt wie die Feuerwehr. 20-0 die Führung, 28-7 dann die nächste Führung und man konnte es nicht nach Hause bringen. Aber für uns mal so diese erste Halbzeit, wie krass dieses Feuerwerk, was da auch abgebrannt worden ist, auch aus deiner Warte war?
Ja, also beim Spiel selber hat sich es auf jeden Fall so angefühlt, als würde einfach alles in unsere Richtung laufen und dass die Giants einfach nichts machen konnten, um uns zu stoppen. Und in der Offense haben sie auch nichts zustande gebracht. Deshalb hat sich es halt einfach so angefühlt, als wären wir viel, viel besser gewesen. Jetzt beim Zurückschauen, also heute hatten wir Meetings und all das und haben uns das ganze Spiel halt nochmal angeschaut und es ist einfach zurückgekommen zu so wichtigen Plays, egal ob es ein 3rd-and-7 war, wo Michael Wilson dann einen 20-Yard-Catch macht für die Conversion und danach haben wir gescored, also so explosive Plays waren einfach auf unserer Seite und in der zweiten Halbzeit dann halt einfach nicht, wo dieselben Situationen zwar waren, aber wo wir dann, ich glaube, beim vorvorletzten Drive hatten wir, glaube ich, 2 False Starts, wo dann aus 2nd-and-9 oder 3rd-and-9 ist dann 3rd-and-16 geworden. Und solche Sachen sind dann halt genau in den entscheidenden Situationen passiert, weil im Endeffekt hatten wir immer noch die Chance, mit der Offense das Spiel zu gewinnen, beziehungsweise die Uhr zumindest viel besser zu managen, als wir gemacht haben. Aber wir hatten einfach diese 2 Three and Outs da am Ende, die uns einfach sehr wehgetan haben. Und ja, aber es hat sich auf jeden Fall sehr, sehr gut angefühlt in der ersten Halbzeit. Und in der Halbzeit haben wir dann auch einfach gesagt, weil unser Ziel eigentlich jedes Spiel ist einfach, wir müssen stärker hitten als die anderen, wir müssen mehr physical sein als die anderen und wir müssen smarteren, schlaueren Football spielen als die anderen. Und wenn wir das machen, dann quasi, dann tun wir die Sachen, die man tun muss, um zu gewinnen. Natürlich können andere Sachen auch noch dazu, aber das sind die Dinge, auf die es im Endeffekt dann ankommt. So, gewinne deine One-on-Ones und all das halt. Und das hat in der ersten Halbzeit einfach so gut funktioniert, dass in der Halbzeit dann quasi gesagt wurde, ja, einfach genauso weitermachen wie jetzt. Aber sie haben uns dann in ihrem ersten Drive in der zweiten Halbzeit gleich ins Gesicht geschlagen, kann man so sagen, mit diesem tiefen Ball über die Mitte, und dann haben sie halt gleich gescored und haben uns anscheinend am falschen Fuß erwischt. Die Offense hat dann zwar angeschlossen und auch gescored, aber das Momentum ist dann immer weiter in ihre Richtung gerollt. Was natürlich auch an uns liegt, das Momentum zu kontrollieren, weil derjenige, der einfach mehr Plays macht und besser exekutiert, der hat dann das Momentum auf seiner Seite. Aber wenn man halt so zuschaut oder in dem Spiel spielt, dann fühlt es sich halt so an, als würde das Momentum von einem weggehen, und man weiß nicht so ganz, okay, was kann ich jetzt machen, weil manchmal kriegt man einfach keinen Ball oder man blockt seinen Typen eh, aber irgendwie funktioniert das Play dann doch nicht, und dann fühlt es sich halt so an, als würde das Momentum einfach flippen und als hätten die anderen einfach die Oberhand, obwohl es eigentlich gar nicht so ist, sondern nur auf bestimmte Situationen, oder da macht einer einen falschen Block, oder die Route ist nicht ganz korrekt gelaufen, also man wird einfach out exekutiert, und dann kommt der Stein halt ins Rollen, und dann ist es schwer, den wieder zu stoppen und in seine Richtung zu schieben.
Ich möchte mit dir bei der Aufarbeitung dieser Partie dann gleich auch auf Positives und Negatives und vor allem auch den Wendepunkt zu sprechen kommen, aber du als Practice-Squad-Spieler, und das interessiert natürlich auch viele Hörerinnen und Hörer, wie und wo verfolgst du die Partie? Ist das Pressbox? Ist das Stance? Ist das Sideline? Ist das Lockerroom? Wo warst du gestern physisch während dem Spiel?
Ich war auf der Sideline, was ich sehr, sehr nice finde. Also der letzte Coaching-Staff hat das nicht so gemacht. Also da waren wir dann entweder in den Stands ganz normal oder einfach zu Hause vorm Fernseher. Aber das hat sich dann halt immer so angefühlt, als wäre man eigentlich gar nicht so wirklich Teil vom Team. Und ist halt ein bisschen awkward dann am Montag wieder. Die haben halt gespielt und man selber war halt nicht mal dabei. Also fand ich ganz gut, dass sie alle Practice-Roster-Spieler einfach dabei hatten. Und weil es ist schon was dran an dieser Energie vom Football-Spielen. Und ich glaube, es ist auch ganz gut für einen selbst mental, dass man weiß, warum man überhaupt die ganze Woche trainiert. Weil darüber könnte man als Practice-Roster-Spieler ja auch anfangen nachzudenken, so, warum mache ich das überhaupt? Natürlich, ich will besser werden und all das, aber im Endeffekt hat man dann kein Spiel in der Woche, aber wenn man dann eben beim Spiel ist und sieht, okay, ich habe dem D-Liner den und den Look gegeben im Training und jetzt macht er genau das Play gegen den anderen Titan, weil er weiß, dass das jetzt kommt, dann denkt man sich natürlich auch, ja, nice, das, weißt du, hat gut gepasst, so, ich habe den guten Look gegeben, du hast das Play gemacht, man freut sich miteinander, und also ich war auf der Sideline, was mich sehr gefreut hat und was ich gut fand, und nicht daheim.
Und du hast schon mal angesprochen, dass uns möglicherweise die nächste Woche oder in einer der nächsten Wochen dann hier bei Winter Day Football O'Clock auch entsprechend verfolgen wird, nämlich das Scout-Team. Wenn du jemandem einen Look im Practice gibst, ob es dazu kommt, da dürfen die Hörerinnen und Hörer dann auch demnächst darüber abstimmen. Heute geht es erstmal um den Walkthrough, und jetzt geht es auch noch um diese Partie. Und hab lange versucht, so ein klein wenig für mich auch den Wendepunkt zu suchen, zu finden. Und du hast diesen einen Drive angesprochen, direkt nach Beginn von Halbzeit Nummer 2, 58-Yard-Pass von Daniel Jones in Richtung Jalen Hyatt. Und zwei Plays später war es dann der erste Touchdown der New York Giants. Da gibt es übrigens eine wunderbare Statistik. Die Giants gibt es schon sehr, sehr lange. Das war das erste Mal seit 1934, dass die Giants die 6 Auftakt-Quarter der Saison punktelos geblieben sind. Also auch da großes Lob an die Defense, die zumindest in Halbzeit Nummer 1 ein Shutout gepitcht hat. Aber der Wendepunkt für mich so ein klein wenig nicht der erste Scoring-Drive, sondern der zweite, wo die Giants schon gezeigt haben, dass sie methodisch den Ball bewegen können. Und ich glaube, es waren 10-Play-Drive, den sie danach, nach eurem Scoring-Drive, dann auch wieder lanciert hatten, an dessen Ende dann ein Touchdown von Saquon Barkley gestanden ist. Und wahrscheinlich könnte man zig andere Wendepunkte in dieser Partie auch definieren, identifizieren. Wo war er für dich? Wo ist es für dich aus Cardinals Sicht in die falsche Richtung gegangen?
Für mich persönlich eigentlich so, wie wir aus der Halbzeit rausgekommen sind. Also das Gefühl nach ihrem ersten Score eben in der zweiten Halbzeit, da hat man halt gemerkt, okay, puh, die haben uns gerade irgendwie am falschen Fuß erwischt. Die Offense hat trotzdem noch performt, im dritten Viertel zumindest. Aber das war so der Startschuss irgendwie so, oh, okay, das könnte jetzt, weißt du, lehnt euch nicht zurück so, die sind immer noch im Spiel. Und dann ist es halt immer so schleichend dahingegangen und ist eben immer mehr, immer einen stärkeren Handgriff, oder ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber sie haben immer mehr Dominanz über das Spiel erhalten quasi und wir hatten einfach keine Möglichkeit oder uns ist es einfach nicht gelungen, sie davon abzuhalten. Aber für mich einfach, als sie eben diesen langen Ball gefangen haben, gleich aus der Halbzeit raus, war ich so, oh, wir sind vielleicht noch in der Kabine drin mit dem Kopf.
Ich möchte zu einer der positiven Erscheinungen der bisherigen auch Cardinals-Saison kommen. Denkst mir immer wieder, wenn ich das wallende blonde Haar hinten aus dem Helm raussehe, nämlich Dennis Galdeck. Dritter Sack der Saison am Sonntag gegen die Giants gehabt. Aktuell ist er on pace, was die Sack-Zahl anbelangt, auf 25,5, das wäre der All-Time-Sack-Record. Ich glaube, nach zwei Spielen hochrechnen ist auch noch eher verwegen. Aber auch für dich eine der positiven Überraschungen der bisherigen Cardinals-Saison?
Nein, eigentlich gar nicht überrascht. Also eigentlich auch die letzten Jahre war der Dennis immer einer, der zwar nicht viele Chancen bekommen hat auf der Defense-Seite, vor allem wenn es ums Rushen vom Quarterback geht, aber irgendwie immer, wenn er eine Möglichkeit, also gefühlt natürlich nicht immer, wenn er eine kriegt, aber gefühlt immer, wenn er eine kriegt, macht er einen Sack und ja, das war irgendwie die letzten Jahre schon, deshalb war ich da gar nicht überrascht, dass der so spielt.
On the flip side natürlich dieses epische Comeback der New York Giants und wie die Cardinals sich da auch die Butter vom Siegesbrot haben nehmen lassen. Wie ist da heute in den Teammeetings darüber gesprochen worden? Was sind da auch die Schlüsse für das nächste brutale Matchup mit einem NFC East Powerhouse, nämlich den Dallas Cowboys?
Also in Bezug auf die Cowboys wurde daraus eigentlich nur der Schluss gezogen, dass wir halt eben besser werden müssen, was, glaube ich, halt einfach so eine Standardaussage ist und ja, eh. aber so im Detail rückblickend eben auf die Giants haben wir dann halt einfach, waren wir einfach nicht am richtigen Ort zur richtigen Zeit und manchmal passt es halt einfach nicht, aber sie haben uns halt einfach, ich glaube, es war eben keine Frage der, oh, das war Pech oder da hätte der vielleicht, weil sie haben uns einfach eine ganze Halbzeit outperformt, so wie wir sie halt outperformt haben in der ersten Halbzeit, aber sie haben es halt die ganze zweite Halbzeit gemacht und wir haben halt einfach keinen Weg gefunden, das zu stoppen und ich natürlich sucht man nach irgendeinem Punkt, wo man sagt, wenn wir das gemacht hätten, dann hätten wir sicher gewonnen. Aber es ist einfach die Anhäufung von Fehlern oder halt das eine Play, wo der ein bisschen besser war und dann war der ein bisschen besser und da haben wir ein bisschen einen falschen Read gemacht, aber das Timing ein bisschen off und das addiert sich dann eben zusammen und ja, deshalb schwer da den Finger drauf zu setzen, aber sie haben uns einfach outplayed in der zweiten Halbzeit und das war quasi auch das Feedback vom Head Coach, dass er halt einfach gemeint hat, ja, so wie wir in der ersten Halbzeit gespielt hätten, hätten wir einfach weiterspielen müssen und dann wäre alles gut gewesen. So, also wenn es einen Punkt gibt, dann wahrscheinlich der. Aber ich weiß nicht, ob es Adjustments ihrer Seite waren, die einfach so viel besser waren als unsere. So wie es uns erklärt worden ist, war es einfach, dass wir einfach nicht gut genug gespielt haben in der zweiten Halbzeit.
Wie groß ist der Respekt, beziehungsweise auch die, würde ich jetzt aus meiner Warte formulieren, die Furcht vor Dallas? Also all das, was ich bisher von den Dallas Cowboys und vor allem von Micah Parsons gesehen habe, der definitiv Anwartschaft hat auf Defensive Player of the Year. Ich hatte ja auch schon ein paar Podcasts quer gehört und es kommt immer wieder der Vergleich mit dem wahrscheinlich besten Defensivspieler der letzten Generation mit Lawrence Taylor. Also wir sprechen von einem Generational Talent und einfach diese Pass Rushers mit ihrer Ferocity, Velocity, mit ihrer Intensität. Als Offensive Lineman hätte ich aus Cardinals Sicht wahrscheinlich jetzt schlaflose Nächte, aber wie ist es tatsächlich, wie viel, mach mal Respekt und nicht Angst, ist schon da vor diesen Dallas Cowboys?
Also normalerweise, wenn man so einen abnormal guten Spieler spielt, dann wird natürlich auch von Coaches Seite alles daran gegeben, dass es so wenig wie möglich One-on-Ones gegen diesen Spieler eben gibt. Weil das wäre natürlich dann irgendwie schlechtes Coaching, wenn man weiß, okay, der ist einfach richtig, richtig gut und zeigt das jetzt schon längere Zeit. Und nein, aber wir lassen unseren Tackle 101 mit dem oder unseren Tight End 101 mit dem. Deshalb, ich glaube, die werden da sicher was Gutes aufstellen, gute Ideen rausbringen, wie wir den zumindest versuchen werden, seinen Impact zu minimieren am Spiel. Ich glaube, schlaflose Nächte wird keiner haben. Natürlich wird der Tackle wahrscheinlich vielleicht nochmal extra Film schauen oder versuchen, irgendwas herauszufinden, wie er denn, oder eine Schwachstelle zu finden an seinem Spiel. Ob es die gibt, wird man dann sehen.
Ich wollte gerade sagen, viel Spaß dabei.
Ja, voll. Aber nein, ist natürlich immer schwer, wenn man gegen so einen Spieler spielt, weil das Ding am Parsons ist, dass er ist nicht so ein savvy Dude oder er ist halt einfach fucking schnell und fucking stark. So. Und ich meine, das ist dann halt manchmal schwer zu stoppen, weil was willst du denn tun? Du kannst den, du bist halt einfach nur so stark, wie du bist und so schnell, wie du bist. Und wenn der einfach doppelt so schnell und stark, wie du bist, dann wird es eine lange Nacht. Aber ja, ich glaube, die Coaches werden da auf jeden Fall mit einem guten Plan rauskommen, dass es minimiert wird, der Schaden.
Football in a nutshell. So wunderbar formuliert. Eine negative Sache, die gerade auch publik geworden ist, kurz vor wir die Aufzeichnung gestartet haben. Buda Baker ist auf Injured Reserve gesetzt worden. Es ist schon ein Safety und mutmaßlicher Ersatzmann mit Quantrez Knight von der Practice Squad hochgezogen worden, beziehungsweise mutmaßlich der Mann, der ihn dann vielleicht auch ersetzen könnte. Was fehlt den Cardinals mit Buda Baker? Und ich meine, Leute, die uns jetzt schon die letzten paar Wochen zugehört haben, wissen wahrscheinlich das Herz und die Seele. Aber fass es doch du mal in Worte, was ohne Buda Baker im Lockerroom beziehungsweise am Spielfeld bei den Cardinals fehlt.
Ja, ich glaube, du hast es sehr auf den Punkt getroffen. Es ist halt einfach schwer, solche Schlüsselspieler von einer Mannschaft zu ersetzen. Spielerisch ist das vielleicht noch möglich, im einen oder anderen Fall. Ich glaube trotzdem, dass der Bruder unser bester Safety ist und auch das schwer werden wird. Aber worauf es da am meisten halt immer ankommt, meiner Meinung nach, ist einfach eben dieses Zusammenspiel, die Chemistry quasi so. Wenn er fehlt, dann spielen andere nicht so gut, wie sie spielen würden, wenn er am Feld ist. Deshalb das wird interessant, wie eben die neue Gruppe dann zusammenspielt. Ich glaube, unsere Safeties haben gut gespielt letztes Spiel. Zwar auch hauptsächlich in der ersten Halbzeit, aber ich glaube, die hatten eigentlich overall ein gutes Spiel und deshalb fürs Spielerische mache ich mir da jetzt nicht so Sorgen, aber es ist einfach was anderes. Wenn ein Buda Baker, ein James Conner, Humphreys, wenn die einfach alle da sind und quasi die ganze Menge mitreißen mit ihrer Energie und ihrem Willen quasi. Deshalb, das schmerzt auf der Ebene, finde ich, viel mehr als wie auf der Football-Ebene.
Heißt in jedem Fall, Buda Baker wird mindestens 4 Spiele verpassen. Das Heimspiel gegen die Dallas Cowboys, das Auswärtsspiel gegen die San Francisco 49ers, das Heimspiel gegen die Cincinnati Bengals und das Auswärtsspiel gegen die Los Angeles Rams in der Hoffnung, dass er dann eine Woche später gegen die Seattle Seahawks wieder mitwirken darf. Aber da wirst du uns sicher dann auch nächste Woche darüber entsprechend updaten. Wir machen mal den Deckel drauf beim Talk über die Arizona Cardinals. Wir kommen wie immer zum Deep Dive der Woche, wenn man so will, zum Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Thema der Woche ist der Final Walkthrough. Das ist wahrscheinlich der enge Verwandte vom Thema der Woche aus Woche 1, dem wir uns widmen durften, dem Gameplan Install. Inwieweit ist das tatsächlich so? Inwieweit würdest du dem vielleicht auch entgegnen?
Das ist Ähnliches wie der Gameplan generell. Also würde ich jetzt vielleicht nicht so formulieren. Ich glaube, natürlich der Final Walkthrough, da geht es nur um den Gameplan so. In dem Sinn schon, aber im Endeffekt ist es eigentlich wie ein ganz normales Training unter Anführungszeichen, wo du halt einfach nicht Vollgas rennst und gegeneinander gehst, weil du dich nicht verletzen willst, ein paar Stunden vorm Spiel. Aber ja, mehr oder weniger ist es so eine mentale Aufarbeitung oder nochmal so ins Gehirn rufen, halt einfach, okay, das sind die wichtigsten Sachen, die wir können müssen. So Brain-Jogging irgendwie in die Richtung.
Aber es gab viele, viele Userinnen und User-Fragen, die sich auch diesem Thema gewidmet haben. Also das Interesse an echten NFL-Insights mit Niveau und Tiefgang, wie wir uns das auf die Fahnen geheftet haben, das ist nach wie vor groß. Und eine der Fragen war, wann dieser Final Walkthrough zeitlich stattfindet, wo der verortet werden muss. Ist das am Samstag? Ist das am Sonntag direkt vor dem Spiel? Wo ist der situiert?
Samstag, also wenn man am Sonntag spielt, ist am Samstag ein Tag vorm Spiel. Und ja, am Samstag.
Und wie ist dieser Tag generell aufgebaut? Das war die Follow-up-Question von einem User namens Markus, der mir das auf Instagram zukommen hat lassen. Nehmen wir jetzt mal den Heimspieltag Sonntag, dann der Walkthrough am Samstag aufgebaut. Wie sind da die Zeiten, um den Körper, um den Geist Game Day ready zu bekommen?
So, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, dann fängt man so um 8, also nicht ultra früh, aber auch nicht spät oder irgendwas an. Eben mit den Meetings nochmal über alles drüber gehen, das und das, also diese ganzen kleinen Details vielleicht nochmal, vielleicht zeigt der Coach nochmal irgendeine besondere Situation auf Film, also wirklich so Details, die jetzt nicht die Basis vom Gameplan ausmachen, und dann geht man eigentlich schon raus aufs Feld, also es wird natürlich versucht, das so kurz wie möglich zu halten, dass man auch ein bisschen in seine eigene Routine rein kann, weil jeder hat eigentlich so eine Routine am Tag vorm Spiel und da gehört natürlich auch ein bisschen Abschalten dazu, weil man will ja mental dann auch entspannt sein irgendwie oder halt ready, wie auch immer die Leute das für sich selber bevorzugen, aber es wird versucht eben kurz zu halten und das heißt, man hat eine Stunde oder eineinhalb Stunden Meetings und dann geht man eben raus aufs Feld, kurzes Warm-up und dann macht man diesen Walkthrough, der dann so circa eine Stunde dauert und das war's dann eigentlich schon.
Du wirst vielleicht auch verzeihen müssen, dass einige Fragen sehr einfach gehalten sind, aber würde das auch wieder darauf zurückführen, dass das einfach sehr viel Interesse einerseits da ist und sehr wenig bekannt ist über diese Walkthroughs und auch deren Ablauf. Es gab eine Userin namens Jackie, die sich gemeldet hat und auch wissen wollte, wie viele Walkthroughs es denn gibt, weil ich glaube, irgendwo auf Social Media auch geschrieben hatte, wir reden über den Final Walkthrough. Gibt's mehrere Walkthroughs in der Woche oder ist es nur in Anführungszeichen dieser eine Samstags-Walkthrough, um das Hirn auf Betriebstemperatur zu bringen?
Nein, Walkthroughs gibt's eigentlich jeden Tag. Letztes Jahr, also mit dem alten Coaching-Staff, hatten wir fast noch mehr Walkthroughs, aber dieses Jahr unsere Walkthroughs sind also vorm Training Also auch noch vor dem Warm-up haben wir eigentlich ein Walkthrough, zwar schon umgezogen und ready to go, aber da haben wir so ein 20, 15 Minuten Walkthrough eben, wo wir eben die Plays, die wir dann im Training laufen, nochmal eben durchgehen, dass falls was passiert oder weil viele von den Plays sind halt neu oder irgendwelche Motions und Shifts sind neu und oft ist es schwer zu erklären im Meetingraum oder ist halt einfach was anderes, wenn man es dann machen muss. Und oft alles, was es braucht, ist eben, nein, du musst dorthin laufen oder der läuft zuerst. Und deshalb macht man das lieber im Walkthrough, dass man eben diese eine kleine Korrektur macht und dann im Training einen guten Rap hat, weil man im Training nicht genug Zeit hat, um jeden Rap nochmal, also zweimal zu laufen. Kommt man dann nicht weiter einfach. Und also das hat man eigentlich jeden Trainingtag und am Ende vom Tag haben wir Mittwoch und Donnerstag auch noch einmal ein Walkthrough. Also da werden dann eben Sachen, die im Training dann doch nicht so gut funktioniert hätten, die dockt man dann halt nochmal kurz durch oder wenn man irgendeine spezielle Situation die Woche hat oder an der arbeiten will, sei es 2-Minute oder 4-Minute oder End of Game, sowas wird dann auch immer wieder mal gewalkthroughed. Und ja, aber das biggest Walkthrough of the Week ist das am Ende am Samstag.
Warum ist das der biggest? Warum ist dieser Final Walkthrough der wichtigste? Ist das allein schon deswegen, weil es als Generalprobe für die Partie dient oder weil es einfach die letzte Chance ist, nochmal in dieser Konstellation zusammenzukommen?
Also ich glaube, der ist ganz wichtig, weil, wie wir drüber geredet haben, wie unsere Woche generell gescheduled ist, da hat man halt pro Tag verschiedene Sachen. Also am Mittwoch sei es Third Down oder First and Second Down, Donnerstag ist dann Third Down und dann Red Zone. Wie auch immer das gescheduled ist, es ist auf jeden Fall nicht der ganze Gameplan an jedem Tag von den Tagen, sondern ein Drittel an dem Tag oder eine Hälfte, wie auch immer. Aber es ist halt nie der ganze Gameplan an einem Tag und eben am Samstag geht man dann durch alle Situationen in einem Training quasi durch oder in einem Walkthrough, wo man von First zu Third Down geht und den Ball bis in die Red Zone bewegt oder backed up ist. Also man kriegt quasi die ganze Dosis an Gameplan im Final Walkthrough rein und ich glaube, das ist ganz gut. Also ich persönlich mag es, weil man sich dann eben ins Spiel hinein versetzen kann und okay, jetzt wurde der Ball gerade gepuntet und wir sind jetzt backed up. Das und das wird der erste Call sein, den der Offensive Coordinator callen wird. Ja, also ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man halt so on the same page auch irgendwie ein bisschen mit dem Coach ist und weiß, was man erwarten kann und sich halt so ein bisschen hineinfühlt.
Wie sieht das in den einzelnen Units aus und dann vielleicht auch bei den Backups und den Backups der Backups? Bekommt wirklich jeder da ein paar Reps, Mental Reps oder ist der Final Walkthrough hauptsächlich für die nominellen Starter und die Premium-Backups, nenne ich es jetzt mal?
Nein, es kriegt jeder Reps, bei uns zumindest, aber natürlich, wenn die erste Offense draußen ist, dann ist die erste Offense draußen und dann gibt es kein, okay, nimm mal du den Rap für den Zach Ertz, weil er ist gerade müde oder was, sondern da ist dann wirklich so, wie es im Spiel auch sein wird. Natürlich, wenn dann die erste Defense draußen ist, dann ist halt die Zweier-Offense drin und läuft die Plays. Aber generell gesprochen geht es einfach nur um die Starter, was natürlich auch verständlich ist.
Es gibt ein paar Coaches und das ist mittlerweile Common Knowledge, die skripten ihre ersten Offensiv-Plays. Ich glaube, bei Andy Reid ist es immer diese Magic Number 20, dass er die ersten 20 Offensiv-Plays skriptet. Dass allen klar ist, in welcher Reihenfolge eben die dann auch gecallt werden. Jetzt gibt's einen neuen Offensive Coordinator mit Drew Petzing bei den Arizona Cardinals. Gibt's da Ähnliches? Ist nach dem Final Walkthrough dann Decision Time, wo klar ist, die ersten 10, 15, 20, 50 Plays, whatever, die werden so aussehen oder behält er sich das für den Game Day auf?
Nein, also Die Nummer 20, die stimmt vielleicht oder kommt circa hin, aber bei uns ist es ein bisschen anders. Also ich weiß es nicht ganz, ob der Andy Reid einfach generell 20 Plays und die dann so runterspielt. Aber bei uns ist halt so, okay, das sind unsere ersten 5 First Down Calls. Das sind unsere ersten 5 Third Down Calls, Red Zone, das sind unsere Two-Minute Calls. Also für jede Situation quasi hat er 5 Calls. Und wenn man will, kann man die auswendig lernen, aber ich glaube, jeder, der mal gespielt hat, der weiß, dass Offensive Coordinator sehr gerne dann von dem abweichen, je nachdem, wie das Spiel verläuft oder wie er denkt, dass die Situation jetzt ist. Aber ja, bei uns sind es so circa 25 Plays oder was auch immer, die halt, das sind unsere First hier und First da.
Eine Frage zum Walkthrough habe ich noch. Gibt's sowas wie einen erfolgreichen Final Walkthrough? Gibt's bessere Final Walkthroughs als manche andere? Sind die immer gleich? Fühlt man sich danach immer gleich oder gibt es einfach bestimmte Szenarien, wo man sich denkt, we got this und irgendwie noch mehr fired up ist für Sonntag als ohnehin schon?
Es gibt auf jeden Fall gute und schlechte. Was aber ganz witzig ist, also dieses Jahr noch nicht so, aber letztes Jahr kann ich mir erinnern, da hatten wir mal so den schlechtesten Samstag-Walkthrough ever mit Fallstarts und Leute wussten die Plays nicht und Substitution war schlecht und alles eigentlich, was man perfekt sein sollte am letzten Walkthrough, ist nicht passiert und dann hatten wir ein richtig gutes Spiel. Und also genau wie man so sagt, so ja, wenn die Generalprobe schlecht ist, ich glaube, im Theater oder so sagt man das, glaube ich, so spaßhalber, dass die Generalprobe halt einfach immer schlecht ist und dann wird der Auftritt gut. Aber ja, also natürlich gibt's gute und schlechte und ich glaube, ein guter wäre, wenn man eben genau das, also Substitutions, jeder weiß, in welcher Personal Group er drinnen ist oder wo er der Backup im Special Team ist. Also, dass all das geklärt ist, was null Talent erfordert, nicht offside springen, richtig aufstellen beim Play, was auch immer, diese ganzen Sachen, wenn die passen, glaube ich, ist es ein guter. Und wenn man dann als Gruppe am Feld genau weiß, okay, ah, da blitzt einer, das und das ist der Check, dass halt alle on the same page sind. Und wenn man das spürt als Gruppe, ich glaube, das wäre dann ein sehr, sehr guter Walkthrough. Aber ja, manchmal ganz interessant. Also ich glaube, man könnte einen schlechten Saturday Walkthrough haben, aber es wäre keiner depressiv und würde sagen, boah, wir verlieren das Spiel.
Durfte einmal mehr sehr viel lernen. Denke, es wird den Hörerinnen und Hörern ähnlich gegangen sein. Bei der nächsten Wahl zum Thema der Woche dürfen die Userinnen und User dann entsprechend abstimmen und möglicherweise steht das dann auch im Zusammenhang mit der Game Week, die bevorsteht. Es gibt am kommenden Sonntag ein Heimspiel gegen die Dallas Cowboys, gegen die mutmaßlich beste Defensive der NFL. Da werden wir dann heute in einer Woche an dieser Stelle wieder darüber sprechen. Wir wollen wie immer zum Schluss einen Blick in das große Rund, in die große Weite der NFL werfen. Jetzt.
Rund um die NFL.
Eigentlich unfassbar, dass es satte 3 Wochen gedauert hat, um seinen Namen hier erstmals zu nennen. Der andere Bernhard, wenn man so will, mit dem möchten wir an dieser Stelle gleich beginnen, nachdem der aktuell für Furore sorgt, individueller Natur. Habt ihr heute auch die Statistik in die Timeline gespielt bekommen, dass der gute Bernhard Reimann, Left Tackle in Diensten der Indianapolis Colts, bei seinen 85 Pass-Blocking-Snaps genau einen einzigen Pressure zugelassen hat. Keinen Sack, keinen Hit, einen Pressure. Das ist eine unfassbare Zahl und kann man vorstellen, dass du natürlich auch das Wirken deines Ex-Teamkollegen entsprechend verfolgst. Wie ordnest du diese Leistung in Jahr 2 von Bernhard Reimann an?
Sehr gut, freue ich mich ultra. Ich habe auch, glaube ich, nach der ersten Woche habe ich mitbekommen, dass er den höchsten PFF-Grade hatte von allen O-Linern, zumindest in seinem Team, soweit ich weiß. Also PFF ist Pro Football Focus, oder? Ja, passt. Und die bewerten halt jeden Spieler und geben ihm einen Grade von 1, was das Schlechteste ist, und 100, was das Beste ist. Und Da war er halt richtig gut. Und, aber um ehrlich zu sein, ich habe das erwartet. Letztes Jahr als Rookie natürlich muss man lernen und er hat auch ein bisschen um seinen Spot battlen müssen, aber dieses Jahr ist er die klare Nummer 1. Und ja, ich habe mich einfach nur gefreut auf die Saison von ihm, auch wenn sie gerade erst begonnen hat, aber ich bin nicht überrascht, dass der Berner das so bravourös meistert.
Ihr kennt euch aus gemeinsamen Nachwuchszeiten, ihr kennt euch aus gemeinsamen Nationalteamzeiten. Die Wege sind dann ein klein wenig auseinandergegangen, nicht nur dadurch, dass er am College war, du über das International Player Pathway Program deinen Weg in die NFL auch gefunden hast. Wie muss man sich das vorstellen, wie ihr beide noch kommuniziert, wie oft ihr auch noch zusammenkommt? Geht sich das im Jahr noch ein, zweimal aus oder sind die Wege, die Training Camp Zeiten, die Minicamps und was Gott was alles bei euch alles am Kalender ist und im Kalender steht, zu unterschiedlich, als dass es sich geregelt und regelmäßig ausgeht?
Ja, in Wien haben wir uns bis jetzt leider irgendwie jede Offseason verpasst. Aber weil ich war irgendwie länger und er war kürzer und dann haben wir uns genau verpasst. Aber ja, man hört sich immer wieder, auch nicht so viel, weil er halt schon früher im College war und da ist dann ein bisschen der Kontakt eben natürlich weniger geworden, als wie wenn man gemeinsam im Team spielt. Aber ab und zu hören wir uns noch und ja.
Freut natürlich an dieser Stelle nicht nur mich, sondern auch viele österreichische Fans, dass Bernhard Reimann bei den Indianapolis Colts zu einem großen Difference-Maker auch aufsteigt, ein großer Difference-Maker in puncto Expertisen. Das hast du in den vergangenen Wochen schon an den Tag gelegt. Das bist du an dieser Stelle hier bei Winter Day Football O'Clock. Und da würde es mir einfach mal generell interessieren, wie du das vergangene Monday Night Football Spiel auch rezipiert hast. Für alle Userinnen und User, ja, wir nehmen immer an einem Montag auf. Das heißt, das Monday Night Football Spiel der Woche oder in diesem Fall die beiden Monday Night Football Spiele dieser Spielwoche 2, die dann bald endet, die können wir noch nicht besprechen. Heißt, das ist auch das Spiel, das am weitesten im Rückspiegel liegt. Aber über Woche 1 muss nochmal gesprochen werden, nachdem die Aaron Rodgers Ära bei den New York Jets genau 4 Plays gedauert hat. Wirst du diese Verletzung mitbekommen, wahrgenommen und auch verarbeitet? Für mich persönlich ja immer noch die größte Negativ-Story aus Woche 1 und einfach so unfassbar brutal, dass du so viel Arbeit reinsteckst und deine komplette Saison nach 4 Plays den Bach runtergeht. Wirst du es miterlebt?
Ja, extrem zart. Also natürlich am zartsten für den Aaron Rodgers himself, aber wir haben off-camera Aufnahme ein bisschen geredet, so ob wir den Podcast nicht doch verschieben sollen auf Dienstag, dass wir eben diesen Kracher am Montag noch mitnehmen sollen. Deshalb dementsprechend, also wir haben uns dann dagegen entschieden und haben gesagt, nein, wir machen das einfach immer am Montag, aber dementsprechend
völlig richtige Entscheidung, ja.
Ja, haben wir gut gemacht. Aber ich bin vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, boah, geil, jetzt, keine Ahnung, ich bin irgendwie Aaron Rodgers Fan und ich wollte einfach sehen, wie er tut mit den Jets. Und ja, dann habe ich abgeschalten nach 4 Plays und habe das nur noch so nebenbei verfolgt. Aber das Spiel selber war ja dann trotzdem ein sehr, sehr gutes. Der Zach Wilson hat das dann, obwohl er wahrscheinlich kaum Reps bekommen hat, im Trainingscamp und wahrscheinlich im Training auch, hat er das, finde ich, ganz gut gemacht. Und was ich so cool fand, ist, dass man gemerkt hat, dass das ganze Team irgendwie dann gesagt hat, okay, wir könnten jetzt alle unseren Kopf in den Sand stecken sozusagen oder wir helfen unserem jetzigen Starting Quarterback quasi. Und man hat richtig schön gesehen, wie das ganze Team einfach zusammengekommen ist und quasi dann ihm geholfen hat, trotzdem gut zu spielen.
Was war geiler? Dieser Walk-off Punt-Return-Touchdown von Xavier Gibson oder dieser Touchdown-Catch von Garrett Wilson, wo er einerseits die Interception verhindert und sich selbst den schon sicher geglaubten intercepteten Ball irgendwie zuwirft bzw. zu abfälscht, ja, also wie auch immer man das formuliert. Was, wo geht dir da das Herz mehr auf?
Auf jeden Fall beim Return-Touchdown, weil ich weiß, korrigiere mich, aber ich glaube, der ist auch ein undrafted Dude gewesen. Sowas ist dann halt immer, da freue ich mich halt immer extrem, weil der kriegt eine Chance und dann in dem Moment, ich meine, wichtiger könnte dieser Return nicht sein, gewinnt er dann einfach das Spiel mehr oder weniger alleine für sein Team und ja, das ist natürlich schön zu sehen und könnte, glaube ich, auch kein besseres Ende für so ein Monday Night Football Spiel geben, wo dann mit so einem Ding einfach das Spiel beendet wird.
Das Momentum, das die Jets dort generiert haben, das hat man zumindest nicht in die Folgewoche mitnehmen können. Es gab dann in Dallas eine recht deutliche Niederlage. Das bringt uns auch schon zu dem Geschehen von Woche 2 im Wissen, dass wir nicht über das sprechen können, was bei New Orleans gegen Carolina und Cleveland gegen Pittsburgh, dem Monday Night Football Doubleheader, auch passieren wird. Aber wenn du es auf diese bisher absolvierten Spiele von Woche 2 zurückblickst, was wird dir da in Erinnerung bleiben oder was hat dein Interesse geweckt?
Ich muss ehrlich sein, ich habe mich noch nicht so viel befasst, aber ich sage jetzt einfach mal aus meiner Sicht und zwar, ich glaube, ich werde auf jeden Fall positiv auf unser Spiel zurückblicken, weil ich denke, dass wir auf jeden Fall als Team einen riesen Schritt nach vorne gemacht haben. Jetzt so overall, Offense, Defense bisschen runter, aber ich glaube, als Team haben wir auf jeden Fall gezeigt, dass wir auf jeden Fall richtig, richtig guten Football spielen können und dass wir den halt über vier Viertel spielen müssen, einfach so, wie du schon schön gesagt hast, dass es zwei Halbzeiten gibt und nicht nur eine. Aber ja, das ist quasi mein Takeaway von Woche 2.
Das ist sicherlich die positive oder eine der positiven Überraschungen, dass die Cardinals bei weitem nicht dieses Kanonenfutter sind, für das sie über weite Teile der Offseason und auch Preseason gehalten worden sind. Gab es für dich auch, sobald du Woche 2 aufarbeiten konntest, schon Dinge, die dir negativ aufgefallen sind oder die dich negativ überrascht haben?
Nein, denke ich nicht. Ich bin immer noch relativ vorsichtig, es ist immer noch Woche 2 und ja, deshalb lassen wir mal passieren und dann schauen wir weiter.
Möchtest du meine Lieblingsstatistik zur Woche 2 wissen?
Immer.
Die Patriots sind zum ersten Mal seit über 20 Jahren 0-2. Das letzte Mal war in der Saison 2001, dass sie mit 0-2 in die Saison gestartet sind. Weißt du, was am Ende der Saison passiert ist?
Super Bowl, I'm guessing.
Völlig richtig. Das zeigt dann schon, dass man diese Overreaction Week 1 potenziell auch entsprechend ein klein wenig extenden kann. Und das bringt mich auch zu eine Frage, die ich mir in der Vorbereitung auf diesen Podcast auch gestellt habe, nämlich legit or not. Ich habe jetzt mal drei Kandidaten mitgebracht, drei Teams, die mit 2-0 in die Saison gestartet sind und die, je nachdem, welche Betrachtungsweise man anlegt, für sich genommen extrem spannend sind. Wer von diesen drei ist legit und wer ist es nicht? Können alle drei sein, können auch oder es kann auch negativ für alle drei ausfallen. Baltimore ist mit 2-0 in die Saison gestartet, gestern gegen Joe Burrow und die Cincinnati Bengals gewonnen. Tampa Bay unter der Ägide von Baker Mayfield mit 2-0 in die Saison gestartet. Und Philly mit etwas mehr Bauchweh, als das Philly-Fans wahrscheinlich gerne gehabt hätten gegen die Patriots und die Vikings, auch mit 2-0 in die Saison gestartet. Wer ist legit und wer ist es nicht?
Ja, also ich sage auf jeden Fall, Baltimore ist legit und Philly ist legit, auch wenn Philly, so wie du gemeint hast, ein bisschen Bauchweh, aber ich glaube, die sind einfach, die haben einfach ihren Quarterback schon sehr, sehr lang und spielen mit dem gut, also sehr, sehr lang, aber haben ihn schon länger, sind schon eingespielt und gab keine großen Chance oder irgendwas ähnliches. Also ich sage mal, die sind legit, das haben sie, glaube ich, auch die letzten Jahre gezeigt. Und bei Tampa bin ich mir noch nicht so sicher, da sage ich dann halt einfach mal not.
Auf der Gegenseite gibt's eine Handvoll wahrscheinlich auch erwartbarer 0-2-Teams und da sind eben auch die Vikings mit dabei, da sind auch die Los Angeles Chargers mit dabei. Für viele sehr überraschend und jetzt gibt's in Woche 3 ein Direktduell dieser beiden Mannschaften. Und es gibt natürlich Statistiken, wenn du mit 0-1 in die Saison startest, dann sinkt deine Playoff-Wahrscheinlichkeit schon ein klein wenig. Wenn du mit 0-2 in die Saison startest, sinkt die Playoff-Wahrscheinlichkeit drastisch. 0-3 ist dann schon fast aussichtslos. Diese Partie hat extreme Wichtigkeit und wenn du jetzt da in die Glaskugel dann auch blickst, dieses Spiel Chargers at Vikings, wer glaubst du, wird da die 0-3 Arschkarte ziehen? Oder anders gefragt, wem traust du noch am ehesten die Playoffs zu?
Ich bin eigentlich überrascht von beiden Teams so ein bisschen, mehr überrascht von den Vikings, um ehrlich zu sein, weil ich dachte, dass die eigentlich ein ganz gutes Team haben, weil wir auch Joint Practice mit denen hatten und ich fand schon, dass die ganz gut aufgestellt sind. Deshalb sage ich jetzt einfach mal, dass die Vikings gewinnen.
Und das in der mutmaßlich ohnehin schwächeren NFC, wo wahrscheinlich so eine frühe Saisonniederlage oder auch zwei frühe Saisonniederlagen eher verziehen werden können als in der AFC. Eine Userfrage hat mich gerade eben noch erreicht und weil wir die Glaskugel auch schon angesprochen hatten, immer spannend, kann man jederzeit vortrefflich darüber spekulieren, auch jetzt nach Woche 2. Ist das Interesse danach natürlich relativ groß. Wer ist denn dein Super Bowl-Pick? Ich glaube, wir haben an dieser Stelle nie darüber gesprochen und werfe auch gleich meinen in die Waagschale. Ich habe bei einem anderen Podcast, wo ich vor ein paar Wochen gastieren durfte, die Buffalo Bills angeführt und muss diesem Super Bowl-Pick jetzt natürlich auch entsprechend treu bleiben. Nachdem du die Cardinals nicht nennen darfst, kannst, das Super Bowl-Pick ist sehr klar, weil werden dann schon all the way gehen. Wenn es nicht die Cardinals werden, wer gewinnt deiner Sicht der Dinge nach diese Saison Super Bowl 58?
Also, auch wenn ich bei den Cardinals spiele und an all das, aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen weg von dem, was in Ordnung ist. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, aber davon sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weg. Und das kann ich auch als Cardinals-Spieler sagen, glaube ich. Was aber nicht heißt, dass man nicht probiert, jedes Spiel zu gewinnen. Ich glaube, für mich, der obvious Pick ist einfach Kansas City. Ich glaube, die müssen sich halt noch ein bisschen einspielen, die haben wieder ein paar neue Receiver und so. Aber ich glaube, einfach mit Mahomes haben die jedes Jahr eine Chance auf die Super Bowl. Und mein Sleeper, ich glaube, den haben wir mal, also nicht Sleeper Super Bowl, aber Sleeper könnten richtig gut werden, sind für mich, glaube ich, immer noch die Lions. Die haben zwar jetzt verloren, soweit ich weiß.
In Overtime.
Ja, voll. Aber die finde ich immer noch, dass die einfach ein richtig gutes Team da kreiert haben mit einer giftigen Defense und einer soliden Offense eigentlich. Deshalb, das sind immer noch meine Sleeper, so die Lions.
Und wir haben dann doch noch ein paar Wochen Regular Season Action vor uns. In einer Woche gibt's wieder von dir zu hören, dann unter anderem mit Infos nach dem Spiel gegen die Dallas Cowboys. Wer weiß, was auch dort dann passieren wird. Wir werden wieder ein Thema der Woche haben, dem wir uns via Deep Dive widmen. Wir blicken dann auch wieder auf alles, was in der NFL passiert ist. Immer wieder schön, an dieser Stelle mit dir über Football plaudern zu dürfen. Freue mich jetzt schon dann auf die kommende Woche.
Hat mich auch gefreut, so wie immer. Servus. Football.